Herzlich willkommen bei Medienstark, dem Podcast rund um kompetente Mediennutzung. Mein Name ist Michael Inalbon und ich bin der Jugendmedienschutzbeauftragter bei der Swisscom. Heute reden wir über ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Wir reden über Hass, über Hate Speech im Netz. Und das ist sehr ein komplexes Thema. Und darum haben wir uns entschieden, gerade 3 Episoden zu dem Thema aufzunehmen. Wir reden zum einen mit einem TikToker, der selber Opfer ist von Hassreden. Und wir fragen ihn, wie er mit dem umgeht. Wir reden auch mit einer Juristin, die uns über die strafrechtlichen und zivilrechtlichen Konsequenzen aufklärt. Heute reden wir mit einem Psychologen. Er zeigt uns auf, was auf der psychologischen Ebene sowohl beim Opfer als auch beim Täter passiert. Heute bei mir zum Gast ist der Franz Eidobenz. Der Franz ist Fachpsychologe für Psychotherapie und zugleich praktizierender Psychotherapeut in Zürich. 2011 hat er das Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte Radix aufgebaut. Und gerade vor kurzem hat er sogar ein Buch geschrieben im Beobachterverlag mit dem Titel Digital Life Balance. Salut Franz.
Hallo, guten Tag.
Schnell zu deinem Ratgeber Digital Life Balance, den du jetzt gerade vor kurzem hast publiziert. Da besprichst du ja eigentlich das ganze Spektrum von Themen im Zusammenhang mit Mediennutzung bei Jugendlichen.
Genau. Und da ist ja ein wichtiger Punkt, dass es so etwas und das Thema heute auch einem kann aus dem Gleichgewicht bringen. Und die Idee ist ja eigentlich, dass man entweder gar nicht aus dem Gleichgewicht kommt oder dann, dass man das Gleichgewicht wieder herstellen kann.
Es geht also sehr stark um das Gleichgewicht zwischen realer Lebensgestaltung und digitaler Lebensgestaltung.
Das ist richtig. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wenn so ein Ereignis passiert wie da, oder jetzt von außen ein Impact sozusagen kommt, dann geht es ja darum, dass man psychisch im Gleichgewicht ist oder dass man weiss, was man kann machen, dass es einem gut tut, dass es einem wieder gut geht, respektive, dass man die innere Balance und natürlich damit auch die äußere wieder findet.
Und da müssen wir eigentlich schon mit zum Thema. Im Zusammenhang mit Hate Speech, mit Cybermobbing-Vorfällen unterscheidet man ja sehr oft zwischen Täter, Opfer und der ganzen Mitläuferschaft. Die Zuschauer, die mitschauen. Heute soll es aber vor allem mal um die Opfer und um die Täter gehen. Ich wollte ein bisschen besser verstehen, was eigentlich mit den Opfern passiert, wenn sie das Ziel werden von Hate Speech oder von Cybermobbing angegriffen. Was für Effekte hat das auf die Jugendlichen oder auch auf die Erwachsenen?
Jeder Mensch, der angegriffen wird, und erst nur, wenn es nicht direkt face-to-face ist, sondern sozusagen hinterrücks, das kennen wir auch in der Realität, aber in der Virtualität ist das mindestens so stark, ist verunsichert, ist angegriffen, ist verletzt auf eine Art und Weise. Und natürlich bei Hate Speech ist es ja oft so, dass es ganze Gruppierungen betrifft, oder? Wo sozusagen als Ziel von Attacken so bekannt sind, oder? Wo die das auch auswählen. Und dort ist es natürlich so, dass die Leute eher mal wissen, oder das schon erlebt haben, oder schon mal verletzt worden sind. Hingegen bei Mobbing ist es auch so, dass es eine Person treffen kann, die vorher noch nie das erlebt hat, oder nicht in so einem Zusammenhang. Und dann ist es natürlich eigentlich mindestens so eine starke Verunsicherung. Mit dem Unterschied, dass man im einen Fall keine Ahnung hat, wer der Täter ist, und im anderen Fall hat man entweder eine Ahnung oder man weiß es sogar. Also im Mobbing-Fall weiß man es eher. Im Hate Speech sind das ja Leute, die sich sehr bedeckt geben und genau aufgrund von dieser Anonymität eben auch so verletzend sind. Und für jemanden, der das Opfer ist, ist es eben zu wissen, es hat einer auf mich abgesehen, aber ich habe keine Ahnung, wer es ist und ich weiß auch kein Motiv. Hat es wirklich etwas mit mir zu tun? Oder hat es zu tun, weil ich irgendwie zu einer Gruppe gehöre von Leuten? Das ist sehr schwierig.
Also man kann die Opfer von solchen Hassangriffen, die kann man eigentlich fast nicht charakterisieren. Es kann erst einmal jeden betreffen oder es kann jede Gruppe betreffen. Es kommt ganz stark auf die Wahl oder auf die Auswahl vom Täter darauf an, ob man den Opfer wird oder nicht.
Genau, es kann grundsätzlich jedem passieren, aber es ist natürlich so, manchmal hat man das Gefühl, es gibt Leute, die schon verletzt sind oder nicht so ein starkes Selbstbewusstsein, was sich entweder ein Stück Täter genau solche aussucht, weil sie wissen, sie haben eine bessere Chance und sind denen eher überlegen, wohingegen jemand, der ein starkes Selbstwertgefühl hat, der gut vernetzt ist, kann das auch passieren, aber der trifft es nicht so. Der hat wie eine bessere Schutz, man nennt auch Resilienz, also er ist gesünder und kann darum einen Schlag besser verkraften, aber treffen kann es beide.
Gehen wir schnell auf den Unterschied ein zwischen Mobbing und Hate Speech. Da haben wir gewisse Parallelen, aber es haben gewisse Unterschiede, gewisse unterschiedliche Konzepte hinten dran.
Genau, und vor allem, wenn man etwas unternehmen will, haben wir ja schon gesehen, dass mit den Tätern von Hate Speech, wenn man sie verwünscht, gibt es einen anderen Weg. Aber vor allem, wenn es um Mobbing geht oder wenn es auch um Mobbing geht in der Realität und in der virtuellen Welt passiert, das gibt es oft in Schulklassen, dann ist eigentlich nicht einmal das Konzept, dass man auf den Täter fokussiert und dem noch mehr Aufmerksamkeit gibt, sondern dass man mit der Gruppe zusammen und mit dem Opfer zusammen schaut, was brauchen die, dass man die Unterstützung gibt, die Anerkennung gibt, wir gehören dazu, wir unterstützen dich und dann einen respektvollen Umgang in dieser Gruppe pflegt und plötzlich merkt der Täter, es geht ganz in eine andere Richtung, er kommt nicht mehr die Aufmerksamkeit über, die er hat wollen und die ganze Gruppe bringt Normen auf und das sind natürlich auch die Führungspersonen, mein Lehrer oder in einem Betrieb, der Chef, der darauf achtet, dass man sorgfältig und fair miteinander umgeht. Und wenn es so eine Norm gibt, dann hat auch Hate Speech und Mobbing viel weniger Chancen. Und darum ist das eins von der Lösungswege, wo auch Fachleute unterstützen.
Okay, ich werde Opfer von einem Angriff, in einem Mobbing-Kontext oder aber in einem öffentlichen Internet mit einer Hassrede-Attacke auf mich. Wie soll ich mich verhalten, wenn ich zum Beispiel ein Jugendlicher bin? 14, 15-jähriges Mädchen, 14, 15-jähriger Bub. Was soll er als erstes machen?
Gut ist natürlich, wenn er überhaupt schon mal etwas gehört hat über das, was die meisten Jugendlichen werden wissen, oder? Und weiss, passiert jetzt etwas, was anderen auch schon passiert ist. Das ist schon der erste Schritt. Ich bin nicht der Einzige und ich bin nicht allein und es geht nicht nur um mich, oder? Und das ist natürlich die Voraussetzung, dass er auch eher kann mit jemandem darüber reden. Ich brauche also mal den Schritt, dass ich weiss, ich bin nicht allein. Und mit dem, dass ich mit jemandem darüber rede, ist es nicht nur so, dass ich nicht allein bin, sondern es hilft mir auch, die Unterstützung, dass ich mein Selbstwertgefühl besser kann schützen. Vor allem natürlich, wenn es jemand ist, wo ich Vertrauen habe zu ihnen, wo mich irgendwie gern hat, wo irgendwie mir Gutes wünscht. Und dann ist es ein erster Schritt, sich selber wieder von dem zu schützen oder zu erholen, oder? Das ist ja wie ein Faustschlag, oder? Wo man sich muss erholen im ersten Moment, oder? Und im zweiten Moment geht es natürlich auch darum, dass ich mich faktisch schütze. Also ich kann das entweder aufnehmen, dokumentieren, oder? Festhalten, dass ich genau weiss, wann und wo das war, damit ich das nachher kann melden, oder? Dass ich das kann jemandem melden, je nachdem, auf welchem Gefäß das ist, damit man die Person kann blocken. Oder ich kann sie auch selber blocken. Beim Hate Speech sagt man auch, dass man auch sich wehren und sagen, das ist nicht so, das ist falsch, oder das ist irgendwie sowieso nicht auf Augenhöhe. Und ich suche eigentlich mehr einen Austausch, wo man respektvoll miteinander umgeht und dann kann man es diskutieren. Wenn man die Stärke hat oder auch gewandt ist, dann hat man natürlich da eine Chance, also wortgewandt ist, hat man auch eine Chance, etwas zu machen. Aber das Allerwichtigste ist nicht, dass man den Verursacher oder der Täter sozusagen in den Griff bekommt, sondern dass ich mich schütze und ich weiss, im Leben passieren Ereignisse, ohne Verletzungen kann man nicht ausleben und das ist jetzt ganz eine besondere Verletzung und dass ich weiss, das kann passieren, das ist normal, oder? Das ist, wenn ich mein Kind umgeht und irgendwie ein Bobo hat, dann geht es nicht darum, zuerst sich aufzuregen über die Schwellen oder was passiert, es geht zuerst Bobo pflegen, ein Pflaster drauf tun und noch dreimal blasen und alle sagen, es geht wieder vorbei. Klingt jetzt sehr einfach, aber psychisch ist das ganz zentral. Eigentlich macht ein Psychotherapeut, natürlich ist es ein bisschen komplizierter, wie man es formuliert und wie man es dann macht, aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Und dann weiss man, bei einer Verletzung, manchmal bleibt eine kleine Narbe, oder? Aber grundsätzlich ist es so gut, dass man es nachher gar nicht mehr weiss und eigentlich keine Rolle mehr spielt. Und das Wissen ist eigentlich sehr nützlich, weil man weiss, es geht vorbei, man weiss, ich bin nicht allein und man weiss, ich kann wieder ganz von dieser Verletzung befreit werden.
Eure Erwachsene können ja von Hate Speech oder von Cybermobbing getroffen sein. Haben die ein anderes Instrumentarium, wie die sich kennen und werken? Kommen da immer noch auf, es kommt dann schon gut das Klebe drauf und dreimal blasen. setzen oder haben die andere Handhabungen in solchen Situationen?
Es ist ganz eine interessante Frage, weil einerseits sind natürlich Kinder und Jugendliche sind noch nicht so viel verletzt worden, brauchen auch Zuneigung, brauchen die Eltern, brauchen ringsum. Sie können sehr schnell in die Trauer hineingeraten, aber sie sind auch sehr schnell wieder stark und es geht wieder in eine andere Richtung, oder? Und der Vorteil ist eigentlich, dass sie schnell wieder etwas vergessen können oder schneller weitergehen können. Also ich rede jetzt nicht von Jugendlichen, dort ist es auch noch mal ein bisschen anders, oder? Während die Erwachsenen, die wissen, da passiert, ja, haben wir schon viel erlebt, jetzt muss man vernünftig sein und so weiter, oder? Dort haben sie im ersten Moment einen Schutz, aber das Zweite ist eigentlich, sie können weniger gut emotional Schmerz ausdrücken. Bei jemandem ausweinen ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen viel, aber auch sagen, hey, es tut mir weh, das ist grauenhaft und jetzt muss ich da das tun. Und dort haben eigentlich die Kinder und Jugendlichen fast einen Vorteil, weil sie lehnen es raus und sie gesunden durch das schneller. Würde man also sagen, die meisten Erwachsenen wüssten, was sie faktisch machen müssen, machen das auch. Es passiert viel Lehrer zum Beispiel auch, oder? Mhm. Die haben die Kognition, zum das steuern, oder? Aber was innere fehlt, ist zu akzeptieren, das ist Verletzung, das ist Verunsicherung, jeder verunsichert das. Ich muss einen gewissen emotionalen Ausdruck und eine emotionale Verarbeitung haben, damit ich das gesund überstehe. Oder manchmal hat man als Erwachsenes das Gefühl, härtere ist für mich kein Problem. Und das ist eigentlich eher etwas, wo eine Gesundung oder ein gutes Überstehen kann ein bisschen behindern oder verzögern, sagen wir es mal so.
Gehen wir noch schnell zu Tätern. Kann man die Täterschaft bei Hate Speech Angriffen, kann man die charakterisieren? Haben die ist das ein bestimmter Typus?
Das ist eine ganz schwierige Frage und es gibt auch nicht so viele Untersuchungen, weil man kann die ja nicht zu Hunderten oder Tausenden befragen, oder? Erstens kommt man an die her, zweitens mal, wenn man an sie herkommt, sind sie oft schon verurteilt worden oder verwünscht und dann sind sie in einer ganz anderen Situation. Aber ich glaube, es ist ziemlich klar, wie übrigens bei all diesen Fragen, was das Internet anbetrifft, wenn man in der Realität jemand ist, wenn man ein gesundes Selbstwertgefühl hat, wenn man in der Realität etwas kann beeinflussen, wenn man dazugehört, hat man es wie weniger nötig, sich höher oder stärker zu machen auf Kosten von etwas anderem. Mhm. Also es ist eigentlich so, sind das Leute, die eine gewisse Schwäche haben, respektive das Selbstwert auch nicht so toll ist oder das Selbstwert nur darauf aufbaut, indem sie sagen, du bist viel schlechter als ich und das ist ja gar nichts. Das deutet eigentlich darauf hin, dass sie nicht so ein starkes Selbstwertgefühl haben oder dass sie vielleicht selber auch schon verletzt worden sind und dann das... Es gibt so ein psychologisches Phänomen, dass wenn einem etwas passiert, dass man es weiterschiebt oder jemand anderem weitergeht in der Illusion, es geht einem dann besser, kurzfristig geht es einem auch besser. Ich glaube, so ein Mechanismus spielt oft mit. Und das ist trotzdem etwas, wo man muss Grenzen setzen, muss sagen, es geht nicht. Und ganz wichtig ist, dass die Leute reagieren, in einer Gruppe reagieren. Wir wollen das nicht, wir wollen, dass man mit Respekt untereinander, miteinander umgeht. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass das sicher etwas ist, wo die Menschen sind, wo in der Realität nicht Erfolg, Anerkennung dazugehören, nicht jemand sind. Darum gehen sie in die Anonymität, in die Virtualität, wo sie natürlich Visibilitäten verbreiten können und sich so ein Stück weit das Gefühl haben, ich bin der Grösste, ich kann jeden einteilen, ich kann jeden fertig machen. Aber das ist eigentlich ein Schwächezeichen und etwas, dass sie nicht wirklich gesund sind.
Du bist ein Psychotherapeut und dann gehe ich mal davon aus, dass du die nächste Frage mit Ja wirst beantworten. Kann man Täter therapieren? Kann man Täter davon abhalten, in Zukunft zu haten?
Natürlich die Voraussetzung, dass jemand überhaupt bereit ist und eine Motivation entwickelt. Sobald jemand verwünscht worden ist, und das ist ja meistens der Fall, dass jemand erst dann das in Angriff nimmt, dann gibt es eine Möglichkeit, weil er hat dann juristisch können zeigen, dass er ein Problem hat und er muss vielleicht auch als Massnahme so etwas unternehmen, hat einen gewissen Druck und dann kann man mit dem anfangen zu arbeiten und versuchen, was ist denn eigentlich überhaupt die Ursache, was ist der Punkt, wieso hast du das unternommen. Es ist manchmal so, dass die Täter sich gar nicht bewusst sind, was sie überhaupt darstellen. Manchmal, wenn sie dann erfahren und man ihnen das klärt, dann nachher kann es sein, dass sie plötzlich gewisse Reue und Empathie zeigen. Das wäre der positive Fall. Es gibt natürlich auch psychische Störungen, wo die Leute vermindert die Empathiefähigkeit haben und dann man nicht gleich viel erreichen kann. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man bei solchen Leuten ein Umfeld einbezieht und schaut, dass sie in einem Kontext drin sind, wo sie eben die ringsum auch mithelfen können. Und dann gibt es sicher eine Genesung und eine Veränderung.
Franz Eidebens, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das ist eine von insgesamt 3 Episoden zum Thema Hate Speech im Netz gewesen. In einer anderen Episode reden wir mit einem sehr erfolgreichen TikToker und seinen Strategien, wie er mit Hassrede umgeht. In einer 3. Episode reden wir mit einer Juristin, die uns aufklärt, wie denn die strafrechtlichen und zivilrechtlichen Konsequenzen sind. Folgt mir auf Facebook oder auf Twitter und dann seid ihr automatisch informiert, wenn wir eine neue Episode medienstark aufschalten. Wir kehren ist, habt's gut, bis zum nächsten Mal.